Der Mittwochabend mit Alexander Göbel auf Radio Wien.
So, und ich hoffe, es wird ein geschützter, thermisch geschützter Mittwochabend, dass Sie ja nicht rauchen, sich unnötig aufhalten. Seien Sie recht herzlich begrüßt an diesem bitterkalten Mittwochabend. Wir sprechen heute Abend über ein Thema, das, wie ich meine, wirklich jeden angeht. Es geht um Zeit und Zeitmanagement, wie dieses moderne Wort heißt. Es geht also um Pünktlichkeit, es geht um all unsere Aufgaben, die wir uns vornehmen, Tag für Tag, Woche für Woche. Und es geht vor allen Dingen um den Ertrag dessen. Also, bekommen wir genug heraus aus der Zeit, selbst wenn wir sie vorbildlich managen? Mein Wunsch wäre jetzt an Sie, dass Sie mich anrufen, mir Ihre Erfahrungen mit Ihrer Zeit, mit Ihrem Zeitmanagement sagen, am liebsten noch Ihre Probleme und Sorgen. Und dann würde ich mir gerne wünschen, dass andere, die vielleicht schon dort waren, mich anrufen und sagen, ha, das kenne ich, das habe ich so und so behandelt und überwunden. Und wenn es sich dann noch ausgeht, reden wir ein wenig philosophisch über Zeit und die Geißel, die sie oft darstellt. Seien Sie recht herzlich begrüßt zur Alexander Göbel Show. Sie sind auf Radio Wien, dort wo Sie hingehören. Guten Abend. Chris Farlow, eine selten gespielte Nummer zur Begrüßung. Seien Sie noch einmal recht herzlich begrüßt hier aus dem warmen Studio im Funkhaus zu Wien. Wir sprechen heute Abend über die Zeit, über Ihre Zeit, über unser aller Zeit und das Zeitmanagement. Jetzt habe ich mir gedacht, mein Gott, bevor wir da mit irgendwelchen Begriffen herumwerfen und hoffen müssen, dass uns irgendein Wissenschaftler anruft und erklärt, worum es da eigentlich wirklich geht, habe ich mir gedacht, ich rufe ihn gleich an. Und siehe da, da ist er. Sein Name ist Magister Dr. Bernd Hufnagel. Er ist Hirnforscher und Unternehmensberater. Das ist doch, würde ich mal sagen, eine zukunftsträchtige Mischung. Guten Abend, Herr Dr. Hufnagel.
Schönen guten Abend, Herr Göbel.
Guten Abend. Also, ist denn Zeitmanagement wirklich so etwas Neues, weil wir das so empfinden, oder hat es das immer schon gegeben?
Also Zeitmanagement in dieser Form, wie es seit der industriellen Revolution stattfinden muss, wäre ich fast geneigt zu sagen, hat es vorher bestimmt nicht gegeben. Und ich glaube, das wäre heute auch eine gute Gelegenheit, ein paar Dinge so ins rechte Licht der Biologie zu rücken, damit man mal Grundsätzliches versteht, warum diese, ich sage es jetzt einmal überspitzt, verzweifelten Versuche, hier so den Multitasking-Modus loszuwerden, überhaupt stattfinden müssen.
Also das heißt, es ist gesellschaftlicher, um nicht zu sagen kapitalistischer Druck, den wir da erliegen?
Nein, es ist zumindest der Versuch des Hirns des Einzelnen, ja, jetzt in meiner Sprache, mit den Anforderungen des Tages umzugehen.
Ja, sind das selbst auferlegte Aufgaben, Zwänge, oder fühlen wir uns schon gesellschaftlich dazu verpflichtet, ja, was vorzuhaben?
Ich meine, beides. Ja. Beides natürlich. Also da würde jeder Psychotherapeut sagen, selbstverständlich gibt es innere Zwänge, innere Triebe, Antreiber, wie man es auch immer bezeichnen möchte, kennt man vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung im Umfeld. Aber es ist definitiv so, und das ist eine Beobachtung, die wir täglich haben, dass es ganz einen klaren Motor für, ich nenne es jetzt einmal von der Begrifflichkeit her, diesen Multitasking-Modus, warum wir diesen Modus sehr oft verwenden.
Nämlich aber funktioniert als, das, Herr Doktor?
Ja, das ist ja das Spannende. Da würde ich gerne ein paar Sätze dann dazu noch schildern. Aber davor vielleicht, da muss man ein paar grundsätzliche Sätze noch loswerden. Da muss man nämlich verstehen, für was unser Gehirn grundsätzlich vorbereitet ist. Unser Gehirn hat sich ja im Laufe der Evolution bestimmt nicht auf die industrielle Revolution vorbereitet. Ja, die war bestimmt eine Überraschung, jetzt so übersetzt. Und bedeutet jetzt für uns im Alltag, dass wir mit einem Hirn, das mit der Savanne, ja, mit der Ruhe der Savanne, mit der Einfachheit der Problemlösung, die durchaus gefährlicher war, ja, für das Individuum, aber einfacher war, von der zeitlichen Komponente her, rechnet. Und jetzt im Zeitalter des Smartphones, des Outlooks, der Pop-Ups und sonstiger Signale, die unseren Neugiertrieb massiv überstrapazieren, versuchen müssen, hier zu wirken und zu tun. Und das ist so das Problemfeld, von dem wir hier sprechen, wenn es ums Zeitthema geht. Und hier ist dann Zeitmanagement eine der Wunschvorstellungen, ja, dass wir aus Menschen, ähnlich wie es wir mit den Geräten in der industriellen Revolution durchgeführt haben, einen Optimierungsprozess starten. Mhm. Und das wird schwierig, weil hier reden wir auf der Zeitachse von völlig anderen Dimensionen. Hier weiß der Biologe, der Hirnforscher, dass wir hier mit einem Problem reden, das wir persönlich, Sie nicht, ich nicht in meiner Generation und bestimmt nicht in unserer Enkel- und Urenkelgeneration eine Veränderung merken.
Also, wenn wir Darwin glauben, sollte das kein Problem sein, weil dann sind wir ja mit diesen Aufgaben gewachsen. Ich frage nochmal, funktioniert jetzt dieses Multitasking oder ist das alles vergebene Mühe?
Also das wissen wir jetzt definitiv, da gibt es eindeutige Antwort. Multitasking im inneren Sinn des Wortes, dass ein Prozess sozusagen parallel bearbeitet werden kann, kann nicht funktionieren. Der wird seriell bearbeitet. Das ist eine Mär, die entsteht, und vielleicht ist das auch interessant einmal zu hören, das entsteht aus einer Trägheit unseres Bewusstseins. Unser Bewusstsein gaukelt uns quasi vor, dass all das, was passiert, auch das, was wir zwei jetzt hier machen, das Gespräch zu führen, in Echtzeit passiert. Das ist es nicht. Das ist nicht Science Fiction, sondern das hat eine Zeitverzögerung. Zwar nur ein paar hundert Millisekunden, aber trotzdem. Und diese paar hundert Millisekunden reichen aus, dass wir immer das Gefühl haben, dass wir Dinge auch gleichzeitig tun können. Also Multitasking funktioniert nicht.
Und das ist wissenschaftlich belegt natürlich.
Ja, das ist belegt. Wir kennen mittlerweile auch das Areal, wo das Multitasking, wo diese Multitasking-Region sitzt. Und das ist besonders unangenehm, sozusagen, was die Natur hier vorgesehen hat, im Nichtwissen dessen, was hier kommen mag. Das Areal sitzt exakt in unserem Arbeitsspeicher. Ja, über Ihrem linken Auge, da so links, da im Stirnlappen sitzt es. Und jedes Mal, wenn Sie versuchen, Dinge gleichzeitig zu tun, dann nimmt Ihnen das extrem viel Arbeitsspeicherleistung. Und unser Arbeitsspeicher ist leider extrem unterdimensioniert. Auch aufgrund der nicht vorhandenen Erwartungshaltung, ob der Dinge, die da kommen mögen. Und das ist das Problem, mit dem wir kämpfen, warum Multitasking nicht funktioniert, warum aus diesem Versuch, hier Dinge gleichzeitig zu tun, letztendlich auch Stress und Überlastung entsteht.
Verstehe. Ganz schnell noch diese Mär, dass Frauen besser multitasken, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, als Männer. Ist da was dran?
Das ist so die klassische Frage, die kriege ich natürlich oft gestellt, eben nicht. Und das wissen wir eben, weil es bildgebende Verfahren gibt mittlerweile, wo wir Männer und Frauen in einen Scanner legen können. Und das ist natürlich passiert und nachgeschaut wurde, was passiert da, wenn man mehrere Aufgaben versucht gleichzeitig zu erledigen. Also passiert quasi bei Frauen tatsächlich ein Parallelprocessing, also ähnlich bei einem Computer mit zwei Prozessoren, dass wirklich zeitgleich zwei Dinge getan werden und das passiert nicht. Was wirklich passiert, ist, dass im Millisekundenbereich von einem Task, also von einer Aufgabe zur nächsten gesprungen wird. Das heißt, unser Hirn springt in der Verzweiflung, Dinge gleichzeitig machen zu wollen, permanent hin und her. Und das hat eines zur Folge, massiven Leistungsverlust. Ja, und das müssen wir kompensieren. Am Arbeitsplatz bedeutet das zum Teil 40% mehr Arbeitszeit. Da sind wir mittlerweile so weit, dass wir sogar eine Quantifizierung uns zutrauen. Sicher nicht auf Punkt und Komma, aber in der Größenordnung. Also wir reden jetzt nicht von Dingen, die egal sind, sondern wir reden von einem seriösen Problem.
Das heißt, dementsprechend müssten Sie uns eigentlich als Hirnforscher, als Wissenschaftler den zen-buddhistischen Rat sozusagen geben, dass was du gerade tust, tue zu 100%.
Ganz perfekt, exakt, das ist es. Jetzt würde ich das nicht mit den Worten Zen-Buddhismus in unserem Kulturkreis machen, nicht weil ich was dagegen hätte, sondern weil viele halt Ressentiments haben, sondern der Punkt ist, und das ist das, was da dahinter steckt, es geht um das Thema Konzentration und Konzentrationsfähigkeit. Und was wir immer sehen, letztendlich auch klinisch bei Burnout-Patienten, ist, dass die immer eines gemein haben, neben natürlich anderen Parametern, und das ist die nicht mehr Fähigkeit, sich auf eines noch konzentrieren zu können, also im Hier und Jetzt noch sein zu können. Ja. Das, was wir beide jetzt machen, ist konzentriert. Dadurch vergeht übrigens auch Zeit sehr schnell. Ja, ist auch ein wichtiger Diskussionspunkt, warum Menschen Zeit unterschiedlich empfinden. Das kennt ja jeder. Und ein Grund ist dieser, dass wir nur im Hier und Jetzt Zeit als ganz schnell vergängliches Gut sozusagen empfinden. Schaut man auf die Uhr und denkt sich, boah, ist das schon 19:30 Uhr.
Ja.
Und das ist die Subjektivität der Zeitempfindung, die hat auch letztendlich mit der Trägheit unseres Bewusstseins zu tun.
Und die Tatsache, dass wir, wenn wir uns zurückerinnern, als wir 16 waren, waren die Sommer ja endlos.
Genau. Spannend. Endlos. Ganz spannend. Das ist ganz was Spannendes, was wir oft gefragt werden. Genau wissen wir es nicht. Aber es gibt ein paar ganz spannende Vermutungen, warum wir so die Kindheit als so unendlich lange, obwohl Zeit ja was messphysikalisch messbar, objektivierbares ist, das sich ja nicht ändert. Wobei, gut, ein Physiker würde jetzt zu Recht sagen, gut, dehnt sich entsprechend der Gravitation im Raum, aber das ist uns jetzt wurscht. Ja. Aber ein Grund könnte sein, die Theorie, dass Menschen Zeit empfinden auch als Menge an Informationen pro Zeit, die für uns neu sind. Und in der Kindheit ist vieles neu. Und es wird vieles redundant, wie man es dann bezeichnet. Ja. Also immer wieder Ähnliches, wir kennen es schon, ach, schon wieder das. Ja. Und in diesem Prozess Da könnte man durchaus Langeweile dazu sagen. Ja,
ja.
Eh schon bekannt.
Ja.
Dort vergeht Zeit nicht so schnell. Also ist auch eine wichtige Lebensaufgabe, würde ich meinen, ohne dass ich da jetzt in die Philosophie abdrifte, immer zu schauen, auch neugierig zu bleiben.
Ja, ja. Zum Schluss noch, bitte müssen wir, Herr Dr. Hufnagel, alle unsere Zeitmanagement-Methode und Ratgeberbücher aus den Regalen verbannen und in die Kiste im 7. Bezirk?
In meine Kiste? Nein, bitte nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich meine nicht. Nur eines muss man dazu wissen. Das ist wichtig auch festzuhalten. Diese Dinge funktionieren ja, aber nur dann, wenn Sie eine bestimmte Arbeitsspeicherleistung noch zur Verfügung haben. Heißt jetzt übersetzt, wenn Sie sich noch konzentrieren können. Und wenn wir im Multitasking-Modus sind, also exakt dann, wann wir diese Zeitmanagement-Tools wirklich benötigen,
ja,
gerade dann steht uns diese Hirnleistung meistens nicht mehr zur Verfügung und wir wurschteln auf gut Wienerisch.
Ja, ja, und es kommt nichts dabei raus. Ich sag Ihnen was, Herr Doktor, ich könnte jetzt Stunden, könnte ich jetzt in Ihren tiefen Teichen fischen, philosophisch, wissenschaftlich. Allein, wir haben nicht die Zeit. Ich bedanke mich für jene, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und hoffe, dass ich mich mal wieder bei Ihnen melden kann mit einem oder ähnlichen Thema.
Sehr gerne.
Ja?
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Schöne Sendung noch.
Dankeschön.
Schönen Abend. Wiederhören.
So, Magister Dr. Bernd Hufnagel war das, Hirnforscher und Unternehmensberater.